Liebe Gemeinde, wenn ihr heute früh schon die Losungen gelesen habt, so wird euch die Änderung aufgefallen sein. Ich habe die Evangeliumslesung und die Predigtextstelle vertauscht. Der Grund liegt einfach darin, dass ich bei einer Predigt über die Stelle aus dem ersten Petrusbrief fast zwangsläufig auf die Arbeit unseres Presbyteriums Bezug hätte nehmen müssen. Das wollte ich nicht und das steht mir auch hier an dieser Stelle nicht zu. Jede Predigt im Gottesdienst soll ja letztlich der gesamten Gemeinde dienen. Abgesehen davon möchte ich Vorschläge oder, wenn es wirklich einmal vorkommt, auch Kritik mit den einzelnen Verantwortlichen persönlich sprechen. Doch nun zum Predigttext des heutigen Sonntags. Er stammt aus dem Evangelium von Johannes Kapitel 10, die Verse 11 bis 16. Um 27 bis 30. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Lohnarbeiter, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Lohnarbeiter und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus der Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Soweit der Predigttext, wenn Sie sich widersetzen. Ich möchte kurz beten. Herr, segne unser aller Reden und Hören, unser Denken, Tun und Hoffen und schenke jedem von uns ein Wort für sein Herz. Amen. Die folgende Begebenheit aus meinem Leben soll eine Brücke zum Predigttext bauen. Ich musste in den letzten Jahren zweimal operiert werden. Es passierte im gleichen Krankenhaus. Beim ersten Mal, ich war gerade aus der Narkose erwacht, etwas verwirrt über die Situation durch die Vielzahl der piepsenden Überwachungsgeräte im Raum, war wenige Augenblicke später eine Schwester zur Stelle und sprach mich an. Herr Besold, Sie sind jetzt im Aufwachraum. Es ist alles vorbei. Geht es Ihnen gut? Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich bitte. Beim zweiten Mal erwachte ich alleingelassen, verkältet, zitternd und hätte gerne eine zusätzliche Decke gehabt. Da mir die Stimme versagte, musste ich warten, bis nach längerer Zeit eine Schwester bemerkte, dass ich etwas brauchte. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern. Das soll jetzt keine Klage über die Situation im Krankenhaus sein, keine Beschwerde. Ich weiß, unter welchem Druck das Personal in den Aufwachräumen oft steht. Im Gegenteil, mir ist es wichtig zu zeigen, wie die im ersten Beispiel genannte Schwester mehr als ihren professionellen Dienst tat, mir in diesem Moment durch ihr liebevolles Handeln so etwas wie eine Hirtin wurde. Ein weiteres Beispiel. Eine gute Bekannte erzählte uns kürzlich, dass sie nach längerer Zeit eine Freundin getroffen habe. Diese bedankte sich bei ihr für einen Satz, der ihrem Leben eine wichtige Wendung gegeben hatte. Unsere Bekannte hat aber keine Ahnung, was sie ja damals in dem für sie eher belanglos wirkenden Gespräch gesagt hatte. Und doch war es wirksam. Geht es in diesem Predigttext um das, was ich Ihnen gerade erzählt habe? Nein. Und in weiterer Folge doch auch ja. Ich komme darauf zurück. Es geht auch nicht um die aus Dichtung und Malerei bekannten Hirtenidyllen und Schäferpoesien. Alle diese lieblichen Texte verderben den Text, lenken vom Inhalt ab. Das Bild, das Jesus hier gebraucht, ist seinen Zeitgenossen gut bekannt. Israel lebte, wie so viele Länder, damals von Ackerbau und Viehzucht und hatte aufgrund der geografischen Gegebenheiten eine ausgeprägte Schafbewirtschaftung. Mit dem Ich wird allerdings rasch klar, dass nicht von Schafhirten und ihrer Arbeit, auch nicht im übertragenen Sinn die Rede sein soll, sondern von Jesus Christus allein. Er sagt, ich bin der gute Hirte und nicht irgendein guter Hirte. Im Urtext wird es noch stärker betont. Dort heißt es, der Hirte, der Gute. Er beansprucht damit, dass es neben ihm keinen anderen gibt, der sich mit ihm messen kann. Er ist der Oberhirte, wie es im 1. Petrusbrief in Kapitel 5 genannt wird. Es ist sein Hirtenamt, an dem alle, auch wir, einen Anteil haben sollen. Sonst verderben wir das Amt und die Herde. Jedes Hirtenamt in der Kirche Jesu Christi schafft keinen Hirten neben Jesus, sondern lässt Jesus allein den guten Hirten der Gemeinde sein. Und der Inhaber eines Hirtenamtes weiß sich von Jesus Christus selbst geführt und weiß von der Begrenztheit seines Auftrages. Die Selbstüberschätzung und der Machtanspruch mancher Amtsträger mussten wir in den letzten Jahren in den Kirchen mit tiefem Erschrecken zur Kenntnis nehmen. Aber Selbstüberschätzung und Missbrauch durchziehen die gesamte Kirchengeschichte. Es ist also nicht etwas, was nur unsere Zeit betrifft. Die große Gefahr liegt in der Versuchung, sich eine Autorität anzumaßen, die weit über die anvertraute Aufgabe hinausgeht. Dann ist es manchmal nur ein kleiner Schritt zu einem ungesunden Verhältnis. Aber auch umgekehrt, die Haltung der Menschen der Gemeinde gegenüber dem Hirten kann kritisch sein. Dann, wenn von uns in unserer Hirtenfunktion eine zu große Autorität erwartet wird. Wenn wir dadurch eine beherrschende Haltung einnehmen wollen oder eben eine solche zugedacht bekommen, bringen wir die Gemeinde und damit auch die einzelnen Menschen in Gefahr. In Gefahr der Abhängigkeit von Menschen anstatt von Jesus Christus. Jesus erhebt eben den Anspruch, der gute Hirte zu sein und nicht ein Hirte unter anderen Hirten. Das wird an seinem ungewöhnlichen Tun deutlich, das er beschreibt. Er spricht nicht von Weiden, Tränken und Helfen, den üblichen Aufgaben eines Schafhirten, sondern davon, dass der gute Hirte sein Leben für die Schafe lässt. Ein solches Handeln wird von einem Schafhirten nicht verlangt. Jesus aber nennt sich darum der gute Hirte, weil er für seine Schafe stirbt. Verstehen wir diesen Satz von Jesus her, so bekommt er eine viel tiefere Bedeutung. Indem Jesus über dieses Sterben als von etwas Gegenwärtigem spricht, weist er uns darauf hin, dass sein ganzes Leben das Ziel hatte, für uns zu sterben. Indem Jesus sein Sterben auf die Schafe bezieht, ist dieses Sterben die eine rettende Tat für die Herde. Und zwar als freiwilliges, nicht erzwungenes Tun. Der Satz, meine Schafe hören meine Stimme, macht deutlich, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist, aber nur seine Schafe, also alle, die an ihn glauben, werden an der Frucht seines Sterbens teilhaben. Das zeigt uns, wie innig der gute Hirte und seine Gemeinde zusammengehören. Jesus grenzt sich von einem Lohnhirten ganz deutlich ab. Er streicht damit seine Aufgabe noch deutlicher heraus. Was aber unterscheidet einen Lohnhirten vom Hirten? Es geht nicht um Feigheit, wie wir vielleicht in erster Lesart vermuten würden. Aus den antiken jüdischen Rechtsbestimmungen geht vielmehr hervor, dass die Lohnhirten das Recht hatten, sich bei Lebensgefahr selbst zu retten. Dieser Kontrast macht uns deutlich, Christus ist das Gegenbild zum Lohnhirten. Er ist der Besitzer der Herde. Ja, Christus ist das Besitzer der Herde. Weil sie sein Eigentum ist, an dem sein Hirtenleben hängt, darum lässt er sich niemals von ihr trennen, sondern rettet sie durch seinen Tod. Die innige Fürsorge, die Jesus den Seinen zukommen lässt, wird besonders im Psalm 23 deutlich, den wir heute schon gehört haben. Wenn David den Psalm mit „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ beginnt, dann zeigt er damit, was er von Gott erwartet, ihm zutraut und schon von ihm erfahren hat. Der Lohnarbeiter übt seine Aufgabe nur um seines Lohnes willen aus. Und es muss dabei nicht nur ums Geld gehen. Und verlässt darum die Herde in der Stunde der Gefahr. Es kann eine Zeit lang ein Lohnhirte dem Hirten täuschend ähnlich sein. Aber in der Stunde der Gefahr kommt die Wahrheit an den Tag. Wenn Gefahr droht und der Wolf in die Gemeinde eindringt und Unheil stiftet, dann wird der Lohnarbeiter fliehen. Es geht ihm ja nicht um die Gemeinde, sondern um sein Leben und seinen Gewinn. Fasst man den Begriff des Lohnarbeiters noch weiter, so ist auch die Geschichte von Kain und Abel ein tiefgründiges Bild des Menschen, der letztlich nur auf sich schaut. Kain lehnt sich gegen die übertragene Verantwortung auf und antwortet Gott provokant. Soll ich denn meines Bruders Hüter sein, obwohl er Abel gerade erschlagen hat? Im Grunde genommen hätte Kain diese Gegenfrage gar nicht stellen dürfen, sondern für sich selbst mit einem ganz entschiedenen Ja beantworten müssen. Aber Kains Frage wird immer wieder aufs Neue gestellt. Wie aber soll die Welt funktionieren, wenn wir nicht Hüterinnen und Hüter füreinander sind? Gott hat uns doch erschaffen, Gemeinschaft mit ihm und untereinander zu haben. Und Jesus hat es uns ganz deutlich vorgelebt. Das Leben besteht nun mal aus Geben und Nehmen. Nur wenn wir beide sind, Gebende und Nehmende, Hirten und Hirtinnen und dann wieder Bedürftige, ich will nicht Schafe sagen. Nur dann ist das Leben gut und so, wie es sich Gott vorgestellt hat. Wenn wir aber denken, von dem nehme ich nichts an oder die ist mir egal oder gar ich brauche nichts und nehme nichts, dann nähern wir uns dem Satz, den Kain Gott entgegenschleuderte: Soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Dies ist eine deutliche Mahnung an uns alle, ob wir nun in der Gemeinde ein Amt bekleiden oder nicht. Wir alle haben in letzter Konsequenz etwas von einem Lohnhirten in unseren Herzen. Kaum jemand von uns würde für andere sein Leben lassen, um sie zu retten, sondern im entscheidenden Augenblick fliehen. Oft reichen wesentlich harmlosere Situationen aus, um die Verantwortung für die Gemeinschaft abzulehnen. Es ist schon Flucht aus unserer Verantwortung für andere, wenn wir schweigen, wo wir reden sollten, oder Dinge unterlassen, die zu tun wären. Aber umgekehrt ist es nicht jede Flucht ein Zeichen, sich aus der Verantwortung stehlen zu wollen. Auch Jesus hat seinen Jüngern die Flucht befohlen, wenn sie um des rechten Dienstes willen notwendig wurden. Lukas 9 beschreibt dies eindrucksvoll im Rahmen der Aussendung der Jünger. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Manchmal ist es eben auch notwendig zu gehen, wenn wir bemerken, dass wir jemand nicht helfen können oder damit überfordert sind. Wenn die Tür zum anderen verschlossen bleibt, so wächst die Versuchung, die eigene Macht zu missbrauchen. Und dorthin wollen wir alle sicher nicht kommen. Die fundamentalen Bedürfnisse der Menschen können wir nicht stillen. Bestenfalls für ganz kurze Zeit. So zu helfen, wie es Psalm 23 so eindrucksvoll beschreibt, so unseren Mangel auszugleichen und das auch in Zukunft, das kann kein Mensch. Deshalb heißt es dort, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Jesus sagt uns, ich bin der gute Hirte. Um es noch einmal zu betonen, die Gemeinde und damit jeder Einzelne ist Eigentum Jesu Christi und das sollte unsere Beziehung zum anderen bestimmen. Ganz prägnant wird uns diese innige Beziehung zwischen Jesus und seiner Herde in Johannes 21, die Verse 15 und folgende vor Augen geführt. Nach seiner Auferstehung fragt Jesus den Petrus dreimal, ob er ihn liebe. Als Petrus dreimal mit Ja geantwortet hat, vertraut Jesus ihm die Aufgabe an, seine Schafe zu weiden. Wichtig ist, dass in diesen Versen nicht die oder eine Herde steht, sondern seine Herde, die Herde Jesu. Und zweitens vertraut Jesus seine Herde dem Petrus erst in dem Moment an, in dem das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Petrus wiederhergestellt ist. Und das sollte auch unseren Umgang miteinander immer wieder bestimmen. Noch etwas Wesentliches sagt Jesus von sich. Er sagt, ich kenne die Meinen. Das scheint im ersten Augenblick nicht ganz so bedeutend zu sein, ist jedoch, wie wir gleich sehen werden, außerordentlich wichtig. Wir können es sehen, wenn wir bedenken, was es heißen würde, wenn Jesus uns nicht kennen würde. Wenn der zu uns spräche, ich habe euch nicht erkannt, wie es in Matthäus 7 heißt. Das wäre letztlich unsere ewige Trennung von ihm. Darum bedeutet es umgekehrt von Jesu erkannt zu sein, tiefe Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und Jesus erkennt nur die, die er liebt, die zu ihm gehören, die Seinen. Er kennt uns als die Verlorenen, als die Sünder, die seine Gnade brauchen. Und er erkennt uns als die begnadigten Sünder, die er zu seinem Eigentum gemacht hat. Er gibt uns zu erkennen und wir erkennen ihn in dem, dem wir allein gehören in Ewigkeit, wie es Paulus in Galater 4 und Korinther 8 ausdrückt. Die Schafe erkennen ihren guten Hirten und nur sie, denn sie allein wissen, wie gut er ist. Dieses Vertrauen, dieses volle Vertrauen, das verdient kein Mensch, kein Staat, kein Programm, keine Ideologie. Das verdient nur er, Jesus Christus. Christus erkennen heißt, seinen Willen für uns erkennen und tun. Und das bedeutet dann Gott lieben und die Brüder. Weil Jesus mit seinem Vater in solch einer Gemeinschaft der Liebe und des gegenseitigen Erkennens verbunden ist, darum kann der gute Hirte sein Leben für die Schafe lassen und so die Herde zum ewigen Eigentum erwerben. Und doch heißt das für uns, jeden Tag die Stimme des guten Hirten zu hören, sie zu verstehen und sich ihm anzuvertrauen. Das galt damals und gilt gleichermaßen heute, denn sehr viele Stimmen drängen an unsere Ohren. Und viele oft selbsternannte Führer empfehlen sich als gute Hirten, denen man vertrauen soll. Sehr viele meinen allerdings nur, vertraut uns euer Hab und Gut, vertraut uns euer Geld an, gebt uns eure Wählerstimmen, vertraut uns euer Leben an. Was daraus entsteht, konnte und kann immer wieder in der Geschichte blutiger Kriege, hemmungsloser Ausbeutung oder propagandistischer Verführung erlebt werden. Doch Jesus leitet ganz anders. Er denkt eben nicht zuerst an sich, sondern zuerst an die Herde und an jeden Einzelnen in der Herde, also jeden Einzelnen von uns. Er spricht durch sein Wort, durch Predigten, im Abendmahl, aber auch durch unsere Mitmenschen zu uns. Setzen wir uns dem aus, denn es tut uns gut, weil er gut ist. Jesus hört nicht auf zu führen, wenn wir es wollen. Er ist da, auch wenn wir nichts davon verspüren. Er bleibt bei uns, auch im Tod. Und er wird uns eines Tages zu seinem Vater nach Hause führen. Weder Tod noch Leben kann uns von ihm trennen, wie es Paulus im Römerbrief so treffend formuliert hat. Doch Jesu Liebe gilt nicht nur seinem auserwählten Volk, seiner bereits bestehenden Gemeinde. Jesus hat auch Menschen dort, wo wir es am wenigsten erwarten, wo bisher vielleicht nur Gottesleugnung und Götzendienst war. Wir brauchen heute auch bei uns nur auf die Straße zu blicken, um das zu erkennen. Jesus gehört nicht nur uns und er ist auf uns nicht angewiesen. Aber er möchte uns gebrauchen, um weitere Menschen in seiner Herde aufzunehmen. Bleiben wir daher offen dazu, wenn uns Jesus als seine Botschafter gebrauchen möchte. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf das Bild von Jesus und seiner Schafherde zurückkommen. Im alten Rom hatten die Menschen ein Bild, das ihnen Zuspruch und Hilfe während der Verfolgungen gab. Jesus Christus, ein Schaf auf seinen Armen, wie wir es gerade zu sehen bekommen. Bitte jetzt, könnt ihr es? Danke. Dieses Bild ist problematisch, wenn wir es aus der Sicht der Hirtenromantik betrachten, aber zutiefst berührend und hilfreich, wenn es uns Jesu Liebe und seine innige Beziehung zu uns vermittelt. Diese Liebe jeden Tag neu zu erfahren, das wünsche ich uns allen. Amen.